Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von und mit Johann Laffer und wieder lädt er einen prominenten Wegbegleiter ein und verwöhnt ihn mit einem Überraschungsgericht heute.
Liebe Sabrina, du sagst es und heute erfahren wir, ob Komiker im echten Leben bierernst oder doch urkomisch sind. Mein heutiger Gast ist der Comedy-Star und ein guter Freund von mir, Bernhard Hoeker.
Na dann verrate ich erst einmal ein paar Eckpunkte zu deinem heutigen Gast. Bernhard Hoeker, eigentlich Bernhard Hoeker von Mühlenfels, ist geboren und aufgewachsen in Neustadt an der Weinstraße. Mit 10 Jahren zog er mit seiner Familie nach Bonn und ging auf das Clara-Schumann-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte Bernhard Hoeker zunächst VWL bis zum Vordiplom. Seine Laufbahn als Komiker und Kabarettist begann er bereits während seines Studiums. Von 2001 bis 2003 war er beim legendären Impro-Theater in Bonn die Springmaus tätig. Parallel dazu stand er schon mit seinem ersten Soloprogramm auf der Bühne. Bekannt ist der Comedian vor allem durch diverse Auftritte in der Comedy-Sendung Switch. Der Ausdruck aus der Sendung »Hoecker, Sie sind raus« wurde in Deutschland ein geflügeltes Wort. Nach Switch war er im Rateteam der Quiz-Sendung »Genial daneben« und auch bei »Das Quiz mit Jörg Pilawa«. Ob Schillerstraße, Switch oder wer weiß denn sowas, Hoeker bringt als sympathischer kleiner Mann die Menschen zum Lachen und ist einer der beliebtesten Comedians Deutschlands.
Lieber Bernhard, ich bin so glücklich, wirklich glücklich, dass wir mal hier in Ruhe sitzen können und über verschiedene Dinge des Lebens uns unterhalten. Du kommst gerade von, wer weiß denn sowas?
Ja, genau. Also das gebe ich natürlich erstmal zurück. Ich freue mich auch total, dass wir mal in aller Ruhe an einem Tisch sitzen können.
Eine Frage, die natürlich jetzt kommen muss, wer hat öfter gewonnen, Elton oder Bernhard?
Gewonnen haben wir beide am meisten, weil wir sehr viel Spaß haben dabei. Weil das, was man, also ich bin ja Wissenschaftsfreund und deshalb liebe ich ja den Irrtum, weil nur der Irrtum ist der, der uns weiterbringt. Und deshalb hat man eigentlich auch gewonnen, wenn man verliert, weil man natürlich dann viele Sachen weiß. Aber ich habe es aktuell nicht verfolgt, wie es jetzt gerade steht, weil das, ich versuche, dass das für mich nicht in den Vordergrund kommt, weil sonst hat man bei der ersten Frage, die man falsch beantwortet, schon im Kopf, dass man nachher verliert und dass das schlecht ist. Und das führt dazu, dass man auf einmal so einen Druck in der Sendung bekommt. Das sollen andere machen, andere ausrechnen. Ich mache am Ende des, wenn die Staffel durchgesendet ist, zähle ich einmal durch und das war's.
Als ich mal bei dir war, eine Frage, weil sie auch zum Essen gehört, da war so eine Frage, so eine japanische Methode, das ist Sri Raj sowieso Methode, beinhaltet was? Die Leute gehen zu Fuß, die arbeiten nur die Hälfte oder sie essen, dass der Magen nur zu 3/4 voll ist. Kannst du dich noch erinnern?
Da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, das war's auch.
Ne? Ja, genau. 3/4. Also, aber dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich denn wissen, weil mein Magen 3/4 voll ist?
Ja, ich finde, bei vielen Sachen kann man, wie das bei vielen auch so, das ist ja, dann hat ja schon was mit Ernährungsphilosophie zu tun.
Ja.
Ist es halt, naja, muss man es irgendwie spüren. Man soll ja immer essen, so viel essen, dass es einem danach besser geht als vorher.
Ja.
Und ich habe schon oft gegessen und nachher ging es mir schlechter als vorher. Und das, obwohl es lecker war.
Okay. Aber bevor wir jetzt über das Essen reden und über das, fangen wir mal ganz von vorne an. Das Erste, was mich überrascht hat, als ich natürlich mich mit deiner Person so im Detail beschäftigt habe, du bist Pfälzer.
Ich bin Pfälzer. Ich bin zur, also mein Vater kommt aus der Pfalz, Ludwigshafen, aus Lö.
Ja.
Und ist, wir waren down in der Pfalz, haben Urlaub gemacht und meine Mutter kommt aus Düsseldorf. Deren Großmutter wiederum kommt aber auch aus der Pfalz, lustigerweise aus demselben Ort, aus dem die Vorfahren meines Vaters kommen.
Bist du mit dem Pfälzer Wein groß geworden?
Ich bin mit dem Pfälzer Wein groß geworden in dem Sinne, dass mein Vater ist großer Weinfan gewesen und hat, es gab natürlich immer wieder mal Weinproben bei uns. Wir haben dann in Musbach unseren Haus- und Hof-Winzer gehabt, wo wir immer runtergefahren sind und haben dann Wein mit nach oben gebracht. Für alle die aus der Region kommen, die kennen sicherlich den großen Sandsteinesel oberhalb von Neustadt an der Weinstraße. Das ist die Musbacher Eselshaut. Und ich habe damals Fotos gesehen von einem Winzer von unserem Haus- und Hofwinzer, dem Herrn Ost, als sie dieses Ding aufgebaut haben.
Und das war dann der Grund, immer diesen Wein zu kaufen.
Und mein Vater hat den schon immer. Ich selber bin gar kein, was Alkohol angeht, bin ich sehr vorsichtig. Ich trinke sehr wenig Alkohol und bin auch kein wirklicher Kenner, außer es geht so ein bisschen um Whisky. Und wir hatten aber mal eine Frage, was das größte Weinanbaugebiet in Deutschland ist.
Ja.
Und da war natürlich Rheinland-Pfalz dabei, das Frankenland und
Rheinhessen
war dabei. Genau. Und das war's dann auch. Aber ich konnte es nicht anklicken. Ich musste die Pfalz anklicken, weil das ist einfach das großartigste Weinanbaugebiet. Prompt habe ich diese Sendung verloren.
Schauspieler, Komiker, Moderator, diverse Radiosendungen, Switch Reloaded, genial daneben, wer weiß denn sowas. Was ist denn jetzt der Bernhard wirklich?
Der Bernhard ist ein Mensch, der das unfassbare Glück hat, sein Hobby, nämlich die Unterhaltung im weitesten Sinne, zum Beruf gemacht zu haben. Also ich habe jongliert am Anfang, dann habe ich Sketche gespielt. Ich habe aber auch schon Sendungen moderiert. Ich habe beim Fernsehen, gerade bei Switch, eigentlich jede Form von Fernsehproduktionen gemacht, sei das jetzt eine Kochshow, aber auch Wetten, dass moderiert. Wir haben gedreht wie Rosamunde Pilcher in großen, mit riesigen Landschaftsaufnahmen. Alles querbeet gemacht, das, was halt gerade im Fernsehen so lief.
Also das war für mich wirklich, nicht nur, weil Horst Licht und ich auch vorkamen mit Laferlichter Lecker. Ich muss sagen, es war einfach so eine geniale Sendung. Also es war wirklich Max Giermann, der mich immer danach gemacht hat. Und dann der Herr Kessler, ich werde nie vergessen, als wir als Laferlichter in der Badewanne liegen. Ach. Und dann damit mit dem Butterwürfel und Seife und was weiß ich was alles.
Ja, das ist, die Kollegen sind so unfassbar gut, dass es mir manchmal schwer fällt, wenn ich den Originalen gegenüber sitze, nicht die Parodie immer zu erkennen. Mhm.
So, jetzt bist du dann ja mit deinen Eltern, glaube ich, nach Frankfurt gezogen.
Genau, also mein Vater Pfälzer, meine Mutter ist dann sofort hinterher. Die haben dann unten in Neustadt an der Weinstraße gewohnt. Und mein Vater, auf den ich sehr stolz bin, natürlich wie auf meine Mutter, der hat sich hochgearbeitet direkt nach dem Krieg. Er wollte eigentlich studieren, das hat aber nicht geklappt. Die waren 15 Geschwister und wenn er zu Hause war, musste er einfach arbeiten, um die Familie mit zu ernähren und hatte dann nicht die Zeit, sich so aufs Studium vorzubereiten. Deshalb hat das mit Physik nicht geklappt. Hat aber die Neugierde behalten, ist beruflich zur Post gegangen und hat sich dann hochgearbeitet. Also vom Briefzusteller und Geldzähler, früher war das ja noch alles eins, über Frankfurt der Oberpostdirektion und dann 1980 nach Bonn.
Jetzt ist mir alles klar.
Ins Ministerium ist er gegangen.
Ach, wirklich?
Und dem bin ich dann natürlich entsprechend gefolgt.
Genau. Und da bist du dann zur Schule, dann hast du dein
Studium gemacht. Und da habe ich dann,
Du hast, glaube ich, VWL studiert.
Volkswirtschaftslehre, genau.
Ja.
Also ein sehr mathematisches, also der mathematische Zweig auch an der Bonner Uni, die eh schon ein mathematisches Ding hat. Und ich mag und ich liebe einfach die mathematische Denkweise.
Aber du, wenn ich das mal so höre, jetzt dieses Zahlenthema und gleichzeitig bist du schon aufgetreten als Comedian bei den Springmäusen, glaube ich, und so weiter.
Crocodiles damals waren so ja. unsere ersten.
War das ein Ausgleich oder war das schon von vornherein für dich klar, in mir schlummert etwas neben der Betriebswirtschaftslehre, dass ich da irgendwie anders mich betätigen möchte?
Sehr, sehr gute Frage. Wir sollten vom Tisch und Stuhl sollten wir auf ein Sofa wechseln, weil wir jetzt ja psychotherapeutisch werden. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage.
Ja, nein, wenn man ja, von der Grundstruktur her das Thema nimmt, ich meine, das ist ja so konträr, dass einer sagt, also Bühnenshow und gleichzeitig diese Lehre mit Zahlen, das ist irgendwie konträr.
Das denken viele. Es ist aber so, dass letzten Endes habe ich das, was ich auf der Bühne mache, ich erzähle das, was mich interessiert. Und gute Lehrer sind ja die, die egal was einfach gut erklären können. Also gerade in der, gerade mit Physik- und Volkswirtschaftslehre sind natürlich die Leute, die komplizierte Zusammenhänge unterhaltsam erklären. Das passt ja dann schon auch zusammen. Also gerade diese ganzen Science Slams, die in den letzten Jahren so immer bekannter geworden sind. Und bei mir war es aber, ich fürchte, ausschlaggebend war bei mir, dass ich unfassbar faul bin. Und damit ich etwas mache, muss es mir wirklich Spaß machen. Und ich hatte während des Studiums schon angefangen, auf irgendwelchen Messen zu arbeiten. Und dann kam irgendwann mit den Crocodiles in Kontakt zum Fernsehen. Dann haben wir Switch-Casting gehabt und die erste Staffel gedreht. Und das war 96, 97. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr zu studieren. Weil es einfach, das ist ja ein richtiger Beruf, den man zeitlich, der sehr viel Zeit frisst. Und habe dann auch festgestellt, dass es mehr Spaß macht und dass man besser davon leben kann als von als von Studentenjobs. Und dann habe ich das einfach ganz klassisch sein lassen. Ich sage mal so, hätte es nicht geklappt, hätte ich wahrscheinlich VWL weitergemacht und irgendwas anderes dann gefunden. Aber ich habe natürlich das große Glück, dass es geklappt hat.
Stimmt das, dass Bastian Pastewka in der gleichen Schule war wie du?
Ja, der war eine Stufe unter mir.
Ja.
Und man kann ja mal sagen, ich glaube, ich habe ihn entdeckt damals.
Wirklich?
So muss man sagen. Er war in der Theater AG, hat da schon mal ganz gut gespielt. So. Und dann habe ich mit dem Olli Rücker zusammen, also meinem Jonglierkumpan, haben wir eine AG gegründet, wo wir ihn auch gefragt haben, ob er nicht auch ein paar Sketche spielen will mit Kai-Roth Wenzel zusammen. Und dann haben die beiden quasi dann da ihre Sketche gespielt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zu viert weiter, weil so eine Schul-AG natürlich immer an einen Ort gebunden ist. Man hat Leute dabei, die mehr oder weniger motiviert waren. Und wir hatten richtig Bock, auf die Bühne zu gehen und sind dann mit vier Leuten und den Comedy Crocodiles, ich würde schon sagen, auf Deutschlandtour gegangen. Also wir waren in Saarbrücken und in München. Das waren so unsere beiden weitesten Strecken. Und Berlin natürlich. Also entdeckt ist natürlich übertrieben. Wir haben einfach zusammen angefangen.
Ich finde es ohne dies ja so bemerkenswert, dass aus dem Rheinischen, wenn ich das mal so im Fernsehen mit Bonn sagen darf, dass wahnsinnig viele Comedians aus dieser Gegend kommen. Woran liegt das?
Ich glaube, dass der Rheinländer an sich ein unfassbar positiver Mensch ist, ein Optimist, ein ganz optimistisches Naturell hat. Der hat keine Sorge vor einer Schneelawine, die den Berg runterkommt, und nicht Angst vor einer Flutwelle. So, der hat so ein paar Berge und so einen Fluss. Das findet er irgendwie ganz schön. Woher das genau kommt, keine Ahnung. Vielleicht ist es diese Mischung aus dieses ständige Hin und Her, diese preußische Ordnung, die kam, dann aber immer dieses französische Lebensgefühl, vielleicht ist das so eine Mischung. Das wäre immer eine wirklich interessante Frage für einen Soziologen, der dem mal nachgeht. Mhm. Was natürlich extrem hilft, ist der Karneval. Ein kulturelles Ereignis, das man mögen kann oder nicht. Mal ganz, da gibt es ja tausend Meinungen drüber. Was aber ein kulturelles Ereignis ist, was eine Gesellschaft so tief durchdringt wie keine andere Tradition. Ich kenne keine andere regionale Tradition, die eine Gesellschaft so tief durchdringt wie der rheinische Karneval.
Zu Deutsch, die wären alle verrückt in der Zeit.
Ja, was man sofort im Kopf hat, sind natürlich die Saufköppe, die dann irgendwie kotzend durch die Altstädte rennen. Das ist auch das, wo man einfach, ich muss mal ganz klar sagen, im Fernsehen definitiv die besseren Bilder hat. Das ist einfach viel cooler. Aber was man wirklich nicht vergessen darf, und das gab es dieses Jahr auch, trotz Corona, dass das in Kindergärten wird Karneval gefeiert, in Altersheimen wird Karneval gefeiert. Es wird nicht nur in Köln und in Bonn und Düsseldorf Karneval gefeiert, also das zieht sich ja den ganzen Rhein runter. In den Städten und diese großen Umzüge, das geht bis in jedes Eifeldorf, jede kleine Gemeinde, jede Pfarrei, was weiß ich, jedes Dorf hat seine eigenen Umzüge, und da macht jeder Verein mit, und das ist so vielfältig und so tief, auch in seiner Form. Es gibt den klassischen Straßenkarneval, also diese Umzüge und alles. Es gibt den Kneipenkarneval, das ist der, den man kennt, mit Trinken, Saufen, Kotzen. Dann gibt es aber auch diesen Bühnenkarneval. Ja. Das ist da, wo auch viele sehr früh schon mitbekommen. Es gibt halt diese Sitzungen, wo Leute irgendwas Büttenreden halten. Das ist ganz klassischer Stand-up, was die machen. Mal weniger, mal noch weniger gut. Und dann wird das aber auch schon sehr früh gemacht. Also ich weiß, dass ich schon, das war noch in Frankfurt bei einer Karnevalssitzung, der Pfarrgemeinde meinen allerersten Auftritt hatte. Weil es gibt einen ganz klaren Anlass, warum Leute auf der Bühne was machen. Die tanzen, die singen, die machen irgendwelche lustige. Und es geht immer ums Unterhalten. Es geht ja halt nicht darum, einen tollen Shakespeare zu spielen. Es geht darum, die Leute sollen zum Lachen.
Also, du hast etwas Verrücktes gemacht, was mich, eigentlich, muss ich sagen, wenn ich dich so kenne, sehr fasziniert, weil ich das nicht mit dir in Verbindung bringen würde. Du bist mit deinem Kollegen Tobias Zimmermann 2009 hast du eine Allgäu-Orientrallye gemacht.
Genau.
Bist du mit dem Auto vom Allgäu wohin gefahren?
Nach Jemen. Amman. Amman. Jemen natürlich nicht. Genau. Nach Amman gefahren, die Hauptstadt von Jordanien. Jemen ist ja ein Land. Genau. Ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte ihn eingestehen. Und also das ist so, es gibt ein paar, ich würde sie mal verrückte Leute nennen, die da aus dem Allgäu kommen. Die haben irgendwie einen Kontakt zum jemenitischen, ich habe schon wieder jedem gesagt, ne? Zum jordanischen Königshaus. Und
denk an die Königin von Jordanien, die so gut ausgesehen hat.
Die Prinzessin Basma war das in unserem Fall, mit der wir dann zu tun hatten. Und die haben, es lief dann schon so ein paar Jahre, die Idee gab, wir machen eine verrückte Rallye. Die sind auch so, ja, das sind so, die haben auch Traktorensammlungen und so ein Kram. Also die haben so Bock an so alten Sachen. Und die Idee ist, man fährt mit alten Autos nach Jordanien. Man darf keine Autobahn benutzen und nicht mehr als 666 Kilometer am Tag fahren. Und keine Übernachtung soll mehr kosten als 10 Euro. Und das ist ganz lustig, weil die 10 Euro sind ein Problem bis in die Türkei. Ab dann schafft man das, für 10 Euro zu übernachten. Dafür kommt man ab dann nicht mehr an 666 Kilometer am Tag ran.
Ja, ist klar.
Weil dann wird es wirklich
so. Sandstraße und Schotter bist du.
Genau, dann fährt man halt nur noch. Und dann zwischendurch muss man Aufgaben lösen. Zum Beispiel mussten wir alle um, ich glaube, es war 12 Uhr mittags, vor der Hagia Sophia ein Foto machen. Und jetzt fahren da 83 Teams mit jeweils 3 Autos. Die haben mit ihrer Idee und wir mit unseren Autos die Innenstadt lahmgelegt. Also letzten Endes bleibt man Tourist und geht nur an Schaufenstern vorbei. Das ist ja das, was man macht, wenn man reist normalerweise.
Ich bin auch schon Millimilia gefahren und so, diese Rallyes. Aber ich muss ja sagen, das ist ja eigentlich nur Stress. Weil ich meine, wenn du da 1600 Meilen fährst, da von Donnerstagabend bis Sonntagmittag, ich meine, mit so einem alten Auto da ohne Servolenkung und mit noch so einer Gangschaltung, das ist schon richtig anstrengend.
Aber das war halt das Schöne, dadurch, dass es noch so Schnitzeljagdaufgaben gab und es nicht wirklich um Geschwindigkeit ging, weil wir ja nur abends ankommen, haben wir halt in irgendwelchen kleinen Dörfern was gekauft. Wir waren in einem Dorf in der Türkei, da sprach kein Mensch Deutsch. Und dann haben die irgendeinen Typen geholt, der da gerade Urlaub machte, der bei Ford in Köln arbeitet. Und der hat sich dann mit uns unterhalten. Dann saßen wir in irgendeinem, also ich sag mal so, wie in einer richtigen Dorfkneipe, wo nur Einheimische sind. Und das sind schon andere Eindrücke als der klassische Urlaub, den man macht. Und wenn man normalerweise Urlaub macht, beschreibe ich das immer so, man macht quasi, geht man am Schaufenster entlang. Und was wir gemacht haben, wir sind auch durch die Läden gegangen. Das heißt, man riecht auch ein bisschen mehr und man fasst auch die Sachen an. Wirklich begriffen und gekauft haben wir natürlich nichts. Dafür ist die Zeit dann doch auch immer zu kurz. Aber es ist schon, es war schon sehr beeindruckend, gerade wenn man dann, wir sind halt durch Syrien gefahren und diese ganzen Orte, die dann in den letzten 10 Jahren in den Nachrichten aufgetaucht sind, die kannten wir teilweise. Also ein Grenzübergang, der dann irgendwann umkämpft war oder eingenommen war und bei YouTube-Videos gab, die habe ich mir angeguckt und war völlig fasziniert, weil ich habe selber an diesem Ort gestanden. Und dann bekommt so ein Konflikt, bekommt dann eine andere Nähe.
Andere Bedeutung auch,
gell. Und mit diesen Reisen, die ich ja generell sehr gerne mache, bekommt überhaupt die ganze Welt eine andere Bedeutung und wächst zusammen.
Würdest du das heute nochmal machen?
Sofort.
Ja?
Ja.
Ich habe ja mit dir, ich will es jetzt mal so nett sagen, noch ein Hühnchen zu rupfen.
Ich habe ein bisschen Angst.
2011.
Ja.
Ich sage nur Winterspiele der Stars.
Ja, ja.
Also wir waren, ich glaube, 6 Leute, gell?
Wir waren, wer denn?
6 Team Leute.
Alles. Ja.
Also auf jeden Fall kann ich dir nur sagen, da kommt dieser Bernhard Hoeker, es war Shorttrack, es war Eisschnelllaufen, es war Biathlon und was war das andere noch? Curling. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt da so ein kleines Männchen da, dieser Hoeker da und was, Eislaufen, Eisschnelllaufen, habe ich mir gedacht, ja, das wird ja wohl zu schaffen sein, den der mit seinen kurzen Beinen, den hören wir da wohl mit links flott machen. Und ich muss sagen, Kompliment, du bist ja extrem sportlich. Also ich war so fasziniert. Ich meine, du bist ja auch Zweiter geworden damals, gell?
Ja, und auch nur, weil der, das muss man ganz klar sagen, es gab zwei Fehler. Das eine war beim Short Track, das heißt, es ist Eisschnelllauf auf einer, ich glaube, die Runde selber ist nur 50 Meter, also eine sehr kurze, 100 Meter vielleicht.
Und ganz
also,
eng und immer ja, im engsten Kreis.
Und der Hannes Jennecke, den möchte ich mal kurz erwähnen, der sich ja immer für die Tiere in der Welt einsetzt,
ja.
Der hat mich mit dem Ellenbogen an die Bande gedrückt.
Ja.
Der hat mich gefault, weil sonst hätte ich ihn nämlich überholt. Und das fand er blöd. Das möchte ich nur mal kurz erwähnen.
Ja, ja, ich habe den gesehen. Ich bin aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte vor Aufregung. Morgens um 4:30 war der schon trainieren draußen.
Ja, der war sehr ehrgeizig.
Der war sehr ehrgeizig. Der war.
Und der andere Fehler war, ich konnte relativ gut schießen.
Ja.
Das hat super funktioniert. Allerdings habe ich, wenn es dann konkret wird, weil die Aufregung, habe ich mit den ersten Schuss habe ich daneben gesetzt und den zweiten auf die erste Scheibe, den dritten auf die zweite und den vierten auf die dritte Scheibe geschossen. Und das habe immer getroffen. Und dann sagte einer, 4 Strafrunden, also Pausen. So, wieso denn? Ihr habt doch getroffen. Ja, du musst aber den zweiten Schuss in die zweite, den dritten in die...
Ja, ja, ist klar, du musst das genau da rein.
So, und auf einmal war das Problem, weil sonst hätte ich... Ja, genau, also solche, man findet immer Gründe, warum man nicht gut war. Aber es hat auf jeden Fall totalen Spaß gemacht, weil das eine Form von...
Wahnsinnig.
Ich liebe das ja, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.
Ja, es war so schön, das war im Ruppolding noch in diesem neuen Eisstadion, weißt du noch, ganz neu. Es war so eine tolle Atmosphäre mit vielen Zuschauern.
Und eine super Stimmung.
Super Stimmung. So, jetzt aber müssen wir noch ein paar andere Themen kurz streifen. Wir könnten so viel länger über die einzelnen Themen sprechen. Reisen, als es noch möglich war, ist ja auch ein Thema bei dir. Neuseeland, glaube ich, ist etwas, was dich sehr fasziniert.
Ich habe das große Glück gehabt, für den neuseeländischen Tourismusverband eine Werbekampagne zu machen. Und ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, Werbung für Neuseeland zu machen. Dann habe ich kurz nachgedacht und dachte, wenn ich Werbung für Zahnpasta mache, bringen die Zahnpasta zu mir nach Hause. Wenn ich Werbung für Neuseeland mache, müssen die mich nach Neuseeland bringen. Und dann habe ich zugesagt. Und dann war ich 14 Tage da unten. Und es ist definitiv
ein Paradies.
Ein Paradies. Und wie ich finde, also wenn ich irgendwann wohin auswandern würde, wäre es für mich Neuseeland.
Zum Thema Schnurrbart oder beziehungsweise Zahnpasta-Werbung kann ich dir von mir was sagen. Als ich 77 in Berlin war, wurde ich am Kurfürstendamm angesprochen von einer Dame, die gesagt hat, wir suchen Menschen für eine Zahnpasta-Werbung. Und dann musste ich also irgendwann in so eine Agentur für so eine Setcard und dann haben die fotografiert, klar. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube 3 Monate später, dann ein Schreiben bekommen, ja, Sie sind in der engeren Wahl, aber können Sie sich einen Schnurrbart wachsen lassen, damit der Kontrast zwischen dem Schnurrbart und der Zahnpasta in dem Fernsehspot besser zur Geltung kommt. Also ich damals habe natürlich versucht, alle Mittel, die es gibt, da hinzustreichen, damit wirklich mein Bart schnell wächst. Aber ich habe den Auftrag trotzdem nicht bekommen. Aber jetzt weiß auch jeder, warum ich meinen Schnurrbart heute habe. Hatte nur mit dieser Zahnpasta irgendwas
zu tun. Das ist super.
Ich hätte mir niemals einen Schnurrbart wachsen lassen.
Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Geschichte für wer weiß denn sowas.
Ja, genau, genau. So, jetzt möchte ich, bevor wir noch zur Familie kommen und zu dem Thema ein bisschen was sagen, noch zu deinen Auszeichnungen, Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis, Romy und so weiter. Was bedeuten dir diese Preise?
Na, grundsätzlich ist ein Preis immer ein Zeichen dafür, dass jemand, der diesen Preis gibt, stiftet oder der die Entscheidung trifft, sich für mich entschieden hat. Insofern ist jeder Preis schön. Also ob das jetzt ein Jurypreis ist, da sitzen ja dann, ich nenne das jetzt mal Fachleute, ob das ein Publikumspreis ist, ob das ein Preis ist, der so ein bisschen ungewöhnlich ist. Also mein ungewöhnlichster Preis ist das Goldene Lot. Das Goldene Lot ist ein Preis, den der Verband der deutschen Vermessungsingenieure vergibt.
Was?
Für Menschen, die sich für die Vermittlung des Berufsthemas Vermessungstechnik im weitesten Sinne, Vermessungsingenieurwesen,
einsetzen
beziehungsweise
Image damit helfen.
So,
ja.
Und bei mir war es das Geocachen, weil durch dieses Geocachen, was natürlich, also dann nicht nur durch mich, aber in der Zeit gerade so hochging und dann ich da ja irgendwie 3 oder 4 Bücher gedruckt gemacht habe, hat den Leuten ein Verständnis dafür gegeben, was bedeuten eigentlich Koordinaten und wie ist die Welt vermessen und wer macht sich darüber Gedanken, weil eine Aufgabe ist auch, dass du halt dann in verschiedenen Koordinatensystemen. Du kriegst in der einen die Information und zur anderen musst du dann hin. Und dann musst du halt hin und her überlegen, wie kommt man dazu, wo liegen die Probleme auf Karten und so weiter. Also, dass man da das den Leuten ein bisschen näher gebracht hat. Und das Coole ist, ich sitze da zusammen mit Leuten. Also, da ist ein Astronaut bei. Wir sitzen dann, wir Preisträger sitzen dann da einmal im Jahr zusammen. Einer der, ich glaube, einer der ganz wenigen Veranstaltungen, wo ich wirklich immer hin will, auch wenn es nicht klappt. Aber wo ich denke, das ist... Da sitzt ein Astronaut bei, der halt natürlich irgendwas gemacht hat. Da saß einer bei, der ist zuständig für das Galileo-System, die ganzen Satelliten am Himmel. Es gibt einen, der hat den Mount Everest vermessen und erzählte dann, die sind halt dann bis zum Basislager oder bis zum letzten Lager und haben den Leuten ihre Gerätschaften mitgegeben und denen gesagt, sie sollen das vermessen. Ja, ist gar kein Problem, machen wir. Und dann gesagt, ihr müsst nur dran denken, die Bergspitze auf Mount Everest müsst ihr vom Schnee befreien, damit ihr auf den Stein kommt, weil das ist die oberste Spitze. Und dann haben die Bergsteiger gesagt, du hast sie wohl nicht mehr alle. Ich kletter doch nicht noch 10 Meter Schneewehe hoch, damit die nachher nicht auf meinem Zettel steht. Ich rechne das mit, ich muss das da hochlatschen.
Okay.
Und dann hatten die da so ein bisschen ein Problem, weil das eine ist der Wissenschaftler, das andere war der Bergsteiger, weil dem ist total wurscht, worauf er klettert. Ne? Dann haben sich darauf geeinigt, wir machen Folgendes, du misst zweimal, du misst einmal die Schneespitze, da wo du gelandet bist und dann misst du für mich nochmal das mit dem Felsen, einfach so, einfach so für die Karten.
Du hast eine Familie, 2 Kinder, welche Rolle spielt bei dir der Genuss?
Ach, sehr lustige, sehr, ja, ich musste jetzt echt mal drüber nachdenken, was ist überhaupt Genuss? Also ich genieße sehr gerne.
Ja.
Ich kann auch Dinge genießen, losgelöst von ihrer Qualität. Ich erkläre das kurz. Ich liebe Currywurst.
Ja.
Das ist für mich da, Currywurst und Nudeln, das sind für mich die 2 Dinge, die auf einer einsamen Insel und ich käme locker den Rest meines Lebens klar. Und das muss, natürlich ist eine super Currywurst was Tolles und ich liebe auch Essen aus ganz vielen Details und mit ganz vielen, also ich meine, wem erzähle ich was über Vielfalt im Essen? Das kann ich sehr genießen. Was ich aber auch genießen kann, ist, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, der Frühling kommt und man ist an einer Currybude, holt sich eine Currywurst mit Pommes, die halt nur von der Currybude kommt jetzt, ne? Und man hat dieses, ich kann jetzt hier einfach sitzen mit jemandem, etwas essen, was jetzt kein tolle, aber was ich einfach und einfach die Situation, ich genieße
die Situation
in Kombination mit diesem Essen oder auch Chips. Ich meine, in Chipstüten, da sind jetzt meistens ganz normale, aber ich kann es, wenn ich da sitze und habe so eine Chipstüte und kann die essen und, oder fahre nach Hause nach einem Auftritt und habe so eine Chipstüte aus dem Theater mitgenommen und esse, da habe ich so ein, das ist für mich so Genuss, das Bewusstsein über die Situation.
Lieber Bernhard, das Gespräch, das ist so intensiv und so auch wirklich für mich informativ und so viel Wissenswertes, auch über deine Person, was man so in der Öffentlichkeit zum Teil gar nicht weiß. Ich finde, wir sollten jetzt eine kleine Pause machen. Ich gehe jetzt nach draußen und hole erstmal was zum Essen und dann schauen wir mal, wie es gestärkt weitergeht.
Sehr gerne. Ich würde hier einfach warten und mich überraschen lassen.
Ja. Wie schmeckt's dir?
Total lecker. Was sind so deine Favoriten? Machst du lieber Desserts oder Soßen oder Gemüse? Ist es Fleisch? Da gibt es wahrscheinlich auch so ein...
Also, es gibt ja bei meinem Podcast meistens nur Nachtisch, weil ich bin ja so ein leidenschaftlicher Patissier. Ich bin ja auch da groß geworden und habe ja viele Jahre mich intensiv nur mit diesem Thema beschäftigt. Das war meine ganz, ganz große Leidenschaft zu Beginn meiner Ausbildung und Karriere. Weil ein Dessert ist immer der krönende Abschluss. So ein bisschen vergleichbar wie bei dir, wenn du auf der Bühne stehst. Die Zugabe, oder?
Die Zugabe, der Schlussgag.
Der Schlussgag.
Das große Finale, das Feuerwerk.
Das Feuerwerk,
ja.
Genau.
Ah, ja.
Jetzt haben wir ja schon sehr viel erfahren über deine Person. Wie gesagt, Familie habe ich gesagt, 2 Kinder. Ob du ein Genussmensch bist, haben wir kurz angesprochen. Aber was mich so fasziniert ist, du machst dich ja sehr gerne über andere Menschen lustig.
Ja? Ja, muss ich ja sagen, ja.
Und Was ist denn der Anlass oder was muss die Person haben, damit du dich über ihn lustig machst?
Ja, also ich muss jetzt erstmal über die Formulierung über jemanden lustig machen. Ist natürlich, das hat bei mir erstmal ausgelöst, nee, natürlich nicht. Aber es stimmt natürlich nicht ganz, weil natürlich sind die Witze, die ich mache, funktionieren auch über, indem man Defizite von anderen Leuten zeigt. Also bei Switch war es immer relativ einfach. Also entweder war die Sendung katastrophal, die die Leute gemacht haben, und man möchte den Leuten zeigen, wie bekloppt die Sendung ist. Die Leute fanden die so doof oder irgendwie, ja, parodienwert oder verarschungswert, wie auch immer man das bezeichnen will, dass man sagt, man macht das. Oder aber, dass der dritte Punkt aus Respekt, weil man sagt, das sind echt coole Leute und es macht Spaß, die nachzumachen, das, was sie so toll machen, einfach runterzubrechen.
Es ist es für die Person, noch, die von dir nachgemacht wird, eine Ehre?
Das muss die Person immer selber entscheiden. Da gibt es alles. Es gibt die einen, die für die ist das eine Ehre, und dann gibt es andere, die fanden das richtig blöd. Und ansonsten versuche ich es eigentlich zu, also meine, es ist, ich versuche es immer zu vermeiden, Leute zu verletzen. Oder aber, also dass man zumindest, wenn dann, dass man nach oben tritt. Das ist das Wichtige, weil ich finde es unfair.
Also mit Respekt sozusagen.
Ja, deshalb sind Gags über Professoren, über Ärzte und Politiker sind immer besser als über Leute, die die Schule abgebrochen haben. Mhm. Das ist halt nicht so, das ist, die haben schon genug Probleme, warum muss ich mich noch drüber lustig machen?
Wenn man so erfolgreich ist wie du jetzt und so im Geschäft ist, ich meine, ich glaube, wir verfolgen, wer weiß denn so, was gibt es im Jahr?
160 oder so?
160, das heißt, du bist jeden zweiten Tag im Fernsehen quasi, also fast, ja. Und die Erfolgszahlen sind ja grandios, 4 Millionen und mehr Zuschauer. Wie geht man um, wenn man so eine Popularität hat?
Ich merke das gar nicht so.
Nee?
Nee, weil ich da so mit reingewachsen bin. Also ich bin ja nicht auf der Straße entdeckt worden, war dann bei Deutschland sucht den Superstar. Und am nächsten Tag hat ganz Deutschland über mich geschrieben oder sowas, sondern das fing ganz langsam an. Erst haben sie in der Schule über mich geredet, der jongliert. Da kannten mich dann Leute aus irgendwelchen Klassen, die ich nicht kannte, aber schon mal gesehen hatte. Dann war das in Bonn, waren wir so bekannt, und man traf auf Partys immer mal Leute, die uns schon mal im Anno Tubak gesehen haben. Switch war jetzt eher was für die Jüngeren. Und mit Genial daneben ging es dann auf einmal los. Also ich merk's eher daran, dass meine Bühnenshows voller werden, weil das Spektrum weiter ist. Also es kommen die schon mal da waren, die kommen meistens wieder, weil es ihnen gefallen hat. Aber es kommen neue Leute dazu, die mich jetzt aus dem Fernsehen kennen und dann gucken wollen. Ich gehe ganz normal einkaufen. Stelle mich in irgendwelche Schlangen, wenn ich ein Eis haben will. Also ich fahre selber, ich fahre mit der Bahn. Das ist alles überhaupt gar kein Problem.
Also, lieber Bernhard, ich muss sagen, es ist wirklich so spannend, mit dir zu reden, weil du hast ein sehr, sehr, sehr abwechslungsreiches Leben. Du hast, wie gesagt, mit mir zusammen erlebt, wie ein Koch wenig schnell Eis laufen kann. Ich habe bei dir in der Sendung erlebt, was du alles weißt. Also da gibt es ganz viele Dinge, die uns, glaube ich, verbinden. Zudem muss ich sagen, ich schätze dich sehr. Ich glaube, wir haben auch eine etwas größere Nähe, als es normalerweise ist. Das finde ich großartig. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch zwei Fragen stellen, die ein bisschen vielleicht ja komisch klingen, aber ich meine, das hat was mit meinem Beruf zu tun, weil es ist ein Genuss-Podcast. Und die erste Frage ist, du hättest jetzt 3 Tage nichts gegessen. Ja. Und ich würde dich dann am 3. Tag nachts um 2 aufwecken. Und was müsste ich dir kochen, um eine Freude zu bereiten?
Was ich so, kann dir sofort sagen, was ich im Kopf habe. Penne mit einer roten Soße.
Arrabbiata.
Das ist die übrigens, die ich immer, wenn ich auf Tour bin, bestelle ich, und ich weiß nicht genau, was das für eine Pizzeria ist, wo wir das Essen bekommen. Ich bestelle immer eine Penne Arrabbiata. Da kann man nicht viel falsch machen. Die ist eigentlich immer sehr safe. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Qualitäten. Aber ich sehe bei mir Nudeln mit einer roten Soße, die auch so ein bisschen was Käsiges haben kann. Also mit.
Also Soßen scheint ja ein Thema bei dir zu sein. Also
ich liebe so,
ja, wenn du zu Hause Soßen kochst, stellst du dich da richtig hin in die Küche, oder?
Ganz ehrlich, das ist ja mein großes. Das ist mein Schicksal und das Martyrium der Leute für die, also ich koche total gerne. Und das fängt schon damit an, dass ich unfassbar gerne schneide, weil ich liebe Messer. Ich liebe Messer mit so einem Schleifstein 8000 da.
Was ist dein bestes Messer, was du hast?
Lustigerweise benutze ich meistens dasselbe. Es ist ein Kai-Messer.
Ja,
Kai. Von Kai.
Genau.
So ein Damaszener-Ding
ist das. Japanisches Damaszener-Messer,
mit genau. So, da sind so kleine Beulen drin. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich Fachbegriffe für. Und damit schneide ich alles. Also wirklich alles. Also auch Knoblauch schneide ich damit. Ich benutze das so als Hackmesser. Ich schneide damit Salat. Nur fürs Fleisch habe ich aus derselben Linie ein langes, dünnes Filetiermesser, das auch lustigerweise am längsten scharf geblieben ist, weil ich das am seltensten benutze. Aber mit dem anderen schneide ich schlicht und einfach alles.
So, und dann.
Und bei Soßen, da fragtest du, also es ist so, es funktioniert mit Soßen und ich koche, bin klassischer Kochbuchkocher, weil ich kann mir die Sachen nicht merken. Da geht's schon los. Ich kann sie mir nicht merken. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten wie ein Teelöffel Rohrzucker, der dem Ganzen so einen Pfiff gibt. Mhm. Und genau die Dinge stehen halt da drin, wo ich sage, ach natürlich, stimmt, da war ja noch der Rohrzucker bei. Das ist dann entweder so Soßen, wo dann halt mit Kokosmilch vor ein, zwei Jahren angefangen, Kokosmilch zu kochen. Was für mich ganz schlimm war, waren immer Fleischsoßen, die sind immer wässrig und ich habe keinen Bock, einfach nur ein Mondamin drüber zu schütten.
Ja.
Aber eine Mehlschwitze funktioniert nie so. Aber was ich jetzt gemacht habe vor kurzem, ich habe zu Weihnachten ein Kochbuch bekommen, nur zum Thema Soßen. Wo allein schon das, was mich am meisten interessiert hat, war der geschichtliche
Hintergrund,
dass Soßen ja noch gar nicht so alt sind.
Weißt du zum Beispiel, wo die Sauce Hollandaise herkommt? Die Sauce Hollandaise?
Nee.
Die Sauce Hollandaise kommt aus Frankreich. Und zwar gibt es dort eine Butterstadt Issy-sur-Mer. Und da hat man so viel Butter gehabt, und hat dann die Butter nicht mehr verkaufen können, hat dann daraus diese mit dem Eigelb aufgeschlagene Buttersoße gemacht. So, jetzt kommt's. Dann kam eben die schlechte Zeit. Dann haben die in Frankreich plötzlich keine Butter mehr gehabt. Und dann haben die aus Holland die Butter nach Frankreich gefahren. Und daraus entstand der Begriff die holländische Soße, weil die Franzosen dann...
Holländische Butter. Ich habe dafür gelernt, das fand ich total spannend, dass... Ich sag jetzt mal Mittelalter, das ist in dem Buch stehen, steht das genauer drin, aber fand ich total spannend. Waren dann Soßen irgendwann vor allen Dingen auch dafür da, um den schlechten Geschmack des Fleisches zu übertünchen? Ja. Weil die Qualität natürlich, also.
Da waren ja die Lagermöglichkeiten waren ja katastrophal. Ich meine, Beef Tartar ist ja auch so ein Thema. Ich meine, es ist jetzt vielleicht eine Legende, aber wird ja was dran sein. Man hat ja gesagt, dass die Tartarenritter früher das Fleisch unterm Sattel weich geritten haben. Also ich möchte mir das jetzt nicht vorstellen, auch nicht essen. Aber weißt du, es ist sicherlich an vielem was dran.
Das war natürlich ein Riesenproblem damals. Und die sind dann, daraus hat sich dann entwickelt, dass Soßen einen so starken Geschmack bekommen, dass man das Original nicht mehr schmeckt. Und das ging wohl so weit, ich finde es gerade lustig, dass ich in deinem Podcast dir was über die Geschichte von Kochen erzähle.
Bitte.
Dass man quasi, man hat dann irgendwie eine Ente oder eine Wachtel oder ein Eichhörnchen aus dem Wald geholt, eine Wachtel wahrscheinlich nicht, also irgendwas, was halt so rumflog da, und hat dann eine Soße gemacht, die so nach etwas anderem schmeckte, wie zum Beispiel Fisch, dass man das Original gar nicht mehr geschmeckt hat. Das war so
diesen Geschmack
zu überwinden. Das entwickelte sich dann zu einer Kultur, die Soße so dominant zu machen, dass es eigentlich egal ist, was da noch drin war. Und das hat dann irgendwann wieder aufgehört, dass man natürlich wieder das Original haben will. So, und in diesem Buch, und da kommen wir zu meinem letzten Soßenerlebnis, eine Demi-Glace heißt das?
Ja, Demi-Glace.
Also ich habe mir, man holt sich Knochen, das ist schon mal lustig, zum Metzger zu gehen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne Knochen. Dann wurden die Knochen für 40 Minuten in den Ofen gepackt.
Gebräunt, geröstet.
Richtig geröstet. So, dann kam Gemüse drüber und Gewürze. Dann man hat nochmal 20 Minuten da drin. Dann kam das Ganze in den Topf. Dann wurde da Rotwein rein und Brühe, die ja schon konzentriert ist. Dann kochte das Ganze 5 Stunden. Dann musste ich das irgendwo durchseien.
Ja, durchsieben.
Und die Siebe, die wir zu Hause haben, sind natürlich zu grob, und dann habe ich ein Handtuch genommen, das war natürlich danach nicht mehr zu gebrauchen und habe das dann da durchgekriegt. Aber das, was danach rausgekommen ist, das war so lecker, dass ich für einen Moment das Gefühl hatte, das erinnerte mich an das Gefühl, wenn du nach einer langen Wanderung auf dem Gipfel eines Berges stehst
und
die Aussicht genießt. Und du merkst, ganz ehrlich, dieser ganze Aufwand hat sich total gelohnt.
Ja, klar.
Da ist was bei rausgekommen, das ist total wenig. Ich meine, was war das für ein kleines Töpfchen mit Soße? Aber das ist so lecker.
Aber weißt du, viel kann jeder, gut können wenige. Oder ja. Sehr gut können wenige, oder?
Ja, und das war so mein letztes Soßenerlebnis. Ja, das ist. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, was die wirkliche Leistung in einer Küche, in einer Großküche oder dann insbesondere in einer Qualitätsküche ist. Nämlich eben nicht, also ich meine, in Gulasch schneiden und dann lange kochen lassen. Mache ich als Schäkediner Gulasch jetzt gemacht, total lecker. Natürlich zu flüssig wieder, aber gut, was soll's. Mit Nudeln natürlich. Aber dass, wenn ich für viele Leute sowas mache, die muss ich ja immer vorbereiten. Das heißt, ich habe unfassbar viel Aufwand,
ja,
um an ganz kleine Inkredenz hier zu kommen.
Da gibt es auch in der Bevölkerung wahrscheinlich nicht das Bewusstsein, denn ich glaube, das Angebot für Soßen, die wirklich natürlich gekocht sind, ist komplett gleich null, weil man kann es nicht verkaufen, weil die Leute einfach würden sagen, für so ein kleines Gläschen Soße da 10 Euro, würde jeder sagen, sag mal, spinnen die, was haben die denn da gemacht? Also daran sieht man, dass das Rausbekommen einer Essenz von einem Produkt natürlich sehr viel Aufwand bedarf, und ich bin so stolz oder so glücklich, dass du dich mit dem Thema so beschäftigst.
Also ich war völlig überrascht, was das für eine Erfahrung war.
Genau.
Es hat so einen Spaß gemacht, dass ich das auch wieder machen werde. Weil dann kommt halt was raus. Wir hatten dann so drei Mini-Dinger. Das eine haben wir am Abend noch gegessen mit so einem Porterhouse zusammen. Vor allen Dingen, du machst dann Soße und da kommen nur so drei Ringe drüber. Da kommt wird ja gar nicht, wo ich in Restaurants immer denke, Leute, ganz ehrlich, wie soll ich denn da ein Brot reintunken? Der ist so alles weg. Aber der Geschmack ist so intensiv, dass der eigentlich völlig reicht. Und eins haben wir dann unseren Gästen mitgegeben und das dritte haben wir dann irgendwann später auch mal zu anderen, einfach nochmal.
Zu anderen Gelegenheiten.
Also nicht immer fein, weil da hat man zu wenig Zeit, um immer gut zu küssen, aber dann macht man mal einfach eine Wurst und dann halt ein bisschen Soße dazu, was dann also schön. Also es war wirklich für mich ein ganz interessantes Erlebnis.
Wird sich wahrscheinlich.
Du hast noch eine zweite Frage.
Kommt jetzt. Die wird sich jetzt wahrscheinlich daraus ergeben. Jetzt könnte ich ja sagen, für deine Henkersmahlzeit ein Liter Soße. Nein, was müsste ich dir kochen, wirklich als Henkersmahlzeit?
Ich bin wirklich bei einem guten Fleisch, bei so einem Gulasch mit Nudeln, ich bin immer bei so
Schmorgerichte.
Ich bin Schmoren, jetzt wenn es einfach lange.
Garen.
Ja, ich glaube, ich bin so ein. War das nicht so der klassische Hausmannskost, ein bisschen arme Leuts essen, wo man Reste zusammenschmeißt und so lange.
So ein Eintopf?
Ja, so ein. Suppen, ey, mit Suppen kannst du mich überall hinkriegen. Ich liebe Suppen.
Ja.
Total lecker. Alles von, egal.
Was hat denn deine Mutter früher für dich aus deiner jetzigen Sicht am besten gekocht?
Ja, es war das Gulasch, muss man leider wirklich sagen, das Gulasch. Die Hasensoße zu Weihnachten, da denke ich immer dran.
Also zum Wildhasen.
Zum Wildhasen, den gab es immer, da gab es immer Has. Und da gab es dann so eine Soße, die hatte so kleine weiße Punkte, keine Ahnung warum, aber ich habe die so eine helle Soße mit dem. Und ich habe den Hasen nie gemocht, weil der hatte noch so Augen und sowas alles. Den hat mein Vater auseinandergenommen. Aber ich habe immer die Soße gegessen mit Nudeln, Kartoffeln, was es gab. Ich esse aber, habe ich festgestellt, also heute gab es zum Beispiel irgend so eine asiatische Gemüse-Bowl mit Reis. Also ich bin relativ unkompliziert.
Pflegeleicht.
Ich bin, wie gesagt, der Genuss ist nicht das Essen an sich, sondern die spezielle Situation drumherum.
Mhm.
So vom Ding.
Lieber Bernhard, ich bin total glücklich. Ich habe mich so gefreut, dass ich mit dir mal außerhalb einer Fernsehsendung in einem Raum sitzen durfte.
Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, für das Gespräch. Ich liebe es ja immer, Fragen gestellt zu bekommen, weil nur dann denkt man über sich selber nach. Und ich würde sehr, sehr gerne nochmal kommen. Ich weiß nicht, ob man zweimal kommen darf. Aber wir können das ja dann irgendwann nachholen. Und dann lässt du dir von deinen gesamten Zuhörern, stellt Fragen, die sich noch nicht mal der Johann ausdenken kann.
Ja, aber dann muss ich dir sagen, dann wirst du erst eingeladen, wenn du mindestens 10 verschiedene Soßen gekocht hast.
Eine habe ich ja schon. Genau. Mach ich. Dann bringe ich eine Soße mit, anstatt des Desserts. Genau.
Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.